What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast. Heute wieder mit dem Thema Kino, Krise und Corona. Und wenn ihr uns in den letzten Wochen immer mal wieder fleißig zugehört habt, dann wisst ihr, dass das schon der dritte Podcast zu dem Thema ist. Und natürlich wieder an meiner Seite zum einen der Stu. Hallo Stu.
Hallo, ich liebe dieses Thema.
Und natürlich der Dominik. Hallo Dominik.
Aloha.
Genau, wir lieben alle das Thema. Das Thema nervt uns natürlich und es bewegt auch weltweit viele Menschen. Und uns natürlich, weil wir das als Hobby haben, natürlich auch rund um die Filmwelt. Und da hat sich jetzt in den letzten Tagen einiges getan, beziehungsweise nicht unbedingt getan, sondern es gibt Absichtserklärungen und Dinge werden passieren. Und es gibt eine klare Linie, die man vielleicht schon mal so ein bisschen Zukunftsprognostizieren nennen kann. Also, dass man mal schauen kann, was dieses Jahr noch möglich sein wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da mittlerweile sehr, sehr nüchtern eingestellt und habe wenig Hoffnung.
Ja, schon. Also es gab ja so, ich nenne es mal Hoffnungsschimmer, als es irgendwie hieß, dass zumindest Nordrhein-Westfalen die Kinos bald unter Auflagen wieder aufmachen dürfen. Aber wenn man sich diese Auflagen halt etwas genauer ansieht und das mal ein bisschen, ich nenne es mal, mit der Realität vergleicht, wird einem schnell klar, so ein großer Hoffnungsschimmer ist das leider nicht.
Ja. Trügerische Hoffnung eben, ne?
Genau. Dann machen wir gleich mal einen Sprung. Wie ist denn die aktuelle Situation? Ne? Also ich glaube, was mittlerweile schon sehr klar deutlich ist und was sich auch abzeichnet, und darüber hatten wir auch schon in den letzten beiden Malen gesprochen, beziehungsweise auch angerissen, das Kino wird sich für immer verändern. Ne? Also viele Dinge werden sich, glaube ich, ändern, gesellschaftlich und auch in einem Zusammenleben, und irgendwann wird der Händedruck auch zurückkommen müssen mit Kraft, ansonsten verschwindet er, glaube ich. Und genauso ist es halt mit dem Kino, also da passieren gerade sehr, sehr viele Dinge aus Zwang, auch aus Wirtschaftlichkeit heraus, die derzeit entweder Dinge beschleunigen oder halt auch so einen ersten Schritt in bestimmte Richtungen sind, da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten weiterhin fast alle Kino- und Serienproduktionen liegen auf Eis. Außer in Island. Also in, genau, also in Island wird weiterhin produziert und jetzt auch in Neuseeland, weil da die Fälle relativ gering sind, beziehungsweise unter Kontrolle. Unter anderem wird jetzt wieder Avatar gedreht. Da war ich auch ein bisschen überrascht.
Avatar 5 bis 1000. Ja, genau. 2 bis 1000 gefühlt, ja.
Ich wollte gerade sagen, also bisher sind sie immer noch bei 2.
Noch.
2026 im Kino.
Ja, also Disney hat, glaube ich, für 2027 ist Avatar 5 schon einkalkuliert.
Auf jeden Fall, ja.
Oh Gott, ey.
Genau, also da ist weiterhin alles auf Stopp. Ich glaube, derzeit merkt man davon noch nicht viel, ne, weil die Streamingdienste beispielsweise auch sehr lange im Voraus produzieren. Netflix hatte ja mal gesagt, dass sie bis nächstes Frühjahr theoretisch Content haben, unter anderem dadurch auch, dass sie halt ganz viele Filme auch angeboten bekommen haben von Studios. Aber irgendwann wird diese Lücke kommen. Und dann natürlich die Sache, die Kinostarts, dass die halt zwar jetzt so langsam zurückkommen, sowohl von kleineren Produktionen als auch von größeren Produktionen, aber dass natürlich A, erstens alles unklar ist, ob das tatsächlich so laufen wird, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, gerade was so die Blockbuster betrifft und die Voraussetzungen dafür, dass die im Kino laufen. Und dann ist es natürlich so, dass gerade die größeren Filme immer auf bestimmte Zeiten abzielen, wann sie im Kino laufen sollen. Und das ist traditionell der Sommer, der jetzt quasi beginnt. Ja? Und halt natürlich das Weihnachtsgeschäft. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass jede Woche drei Blockbuster in die Kinos kommen. Also werden wir da wahrscheinlich eher über Filme, die dann nach 2021 und vielleicht sogar 2022 geschoben werden. Genau, aber nichtsdestotrotz, Kinos sind wieder offen teilweise, auch hier in Deutschland. Aktuell ist es so, dass es, glaube ich, drei Länder weltweit gibt, wo die Kinos geöffnet sind. Das ist zum einen Japan, dort vor allen Dingen im ländlichen Gebiet, Norwegen und Deutschland. Und hier mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und NRW. Und bis zum Ende des Monats werden noch Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein folgen.
Ja.
Genau, das erstmal zu der aktuellen Situation. Aber kommen wir doch mal zu der Substanz. Und zwar, was sich quasi jetzt verändert, beziehungsweise wie auch die Lage von den Kinos sich gestaltet. Und da springe ich mal einfach rein. Und zwar so ein bisschen, wie sich das Kino kurz- und mittelfristig verändern wird. Das, was, glaube ich, in den letzten Tagen vor allen Dingen deutlich wird, und ich hatte es auch gerade schon angesprochen, die Filme wandern zu Streaming-Diensten. Habt ihr da so ein paar Beispiele?
Oh, da gibt's einige. Also ganz aktuell, also wir nehmen diesen Cast am 22. Mai auf und seit heute ist der Film Die Tuchteltauben auf Netflix. Das ist eine ursprünglich eine Paramount-Produktion, die aber Paramount halt eben abgegeben hat. Was, glaube ich, sie durchaus ein bisschen Überwindung gekostet hat, denn es ist der neue Film von den Machern von The Big Sick und The Big Sick war ja 2017, 2018 vor allem in den USA wirklich ein Überraschungshit. Aber Paramount hat wohl da keine Zukunft gesehen. Anderer Film, den ich total interessant finde, ist ein Drama namens Clouds. Ich habe keine Ahnung, worum es drin geht, aber es ist interessant, weil er ist von Warner und Warner hat den Film an Disney Plus abgegeben. Was ich schon sehr erstaunlich fand. Und mit das Größte dürfte wohl sein, dass Sony den Kriegsfilm Greyhound mit Tom Hanks, der auch das Drehbuch geschrieben hat, an Apple TV Plus abgegeben hat.
Ja, das ist, glaube ich, so das größte Kuriosum, ne? Aber dass Warner mal was zu Disney rüberschiebt oder Sony zu Apple, das hätte man auch nicht für möglich gehalten vor gar nicht mal so langer Zeit, ne?
Das ist mit Sony ist ja wirklich interessant, weil Sony in den letzten Jahren ja stark immer mit finanziellen Engpässen im Bereich der Filme zu kämpfen hatte. Also öfter mehr wieder Flops produziert worden und dieses Jahr hatten sie ja auch wieder einen Mega-Flop Anfang des Jahres, ihr erinnert euch. Vin Diesel in Bloodshot.
Ach so, ja, stimmt, der irgendwie 10 Millionen Dollar nur eingespielt hat in den USA, glaube ich.
Also sie hatten ja versucht, ihn dann direkt digital zu vermarkten. Aber ich glaube, selbst dann, aber das liegt, glaube ich, eher am Film und Vin Diesel, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, Sony ist eh leider, also die sind schon ähnlich wie Paramount schon seit Jahren so schwer auf der Kippe. Ne? Wobei man jetzt bei Paramount sagen muss, das hatte ich ja sogar in einem unserer Streaming-Casts erwähnt, das fiel mir halt ein, als ich das letztens gelesen hatte. Es sieht ganz danach aus, als könnte Netflix in der Krise eventuell den Viacom-Konzern übernehmen. Also wozu Paramount gehört und zum Beispiel auch sowas wie Nickelodeon. Und wenn das passieren sollte, das wäre dann endgültig eine Kampfansage, zum Beispiel an Disney Plus, ne?
Das stimmt. Und sie hätten dann auch wieder Produktionskapazitäten und Studios, ne?
Genau, richtig.
Das haben die zwar mittlerweile, aber das fehlt ihnen auch in manchen Bereichen immer noch. Und also natürlich Vertriebswege auch, ja.
Sie haben ja ein gutes Verhältnis zu Paramount, ne? Ja, also, hier die Turteltauben, das ist ja nicht der erste Paramount-Film, der zu Netflix geschoben wird, ne? Also jetzt auch unabhängig von der Krise. Und die haben ja auch viele, also haben wir ja im Streamingcast, kann man auch gerne mal reinhören, natürlich, haben wir das ein bisschen weiter ausgeführt, wie Netflix trotz allem immer noch auf dieses klassische Studiomodell angewiesen ist, beziehungsweise auf Kooperation damit, ne?
Lustigerweise habe ich die erste Stunde von Turteltauben vorhin geguckt, mehr weiter habe ich noch nicht geschaut. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich ist das so eine typische Netflix-Produktion. Also wenn man das nicht wüsste, würde man einfach sagen, so, ja, hat Netflix selber gemacht, ne?
Ja. Naja, aber es gab schon ein, zwei lustige Szenen. Gerade in der jetzigen Zeit, solche Sachen wie dieser Tyler Rake Extraction, das ist halt schon Kinoniveau.
Ja, auf jeden
also
Fall.
Das, also ich finde, das soll jetzt nicht heißen, dass Turteltauben schlecht aussieht. Ich finde, dass die mittlerweile wirklich, gerade was Filme angeht, wirklich Dinge machen oder Dinge veröffentlichen, die könntest du auch auf der Leinwand bringen. Also Turteltauben auf der Leinwand braucht man nicht. Tyler Rake auf der Leinwand wäre hingegen ganz geil gewesen, glaube ich.
Das stimmt, ja. Mhm. Aber vielleicht wird das ja in der Zukunft noch ein Modell von Netflix, dass sie dann sagen, sie bringen dann doch nochmal Filme auf die Leinwand.
Haben sie ja auch schon gemacht, ne? Wobei da eben dann Oscar, auch wieder
das ist es eben. Und das ist ja jetzt erstmal vom Tisch. Ich glaube, das wird auch bleiben.
Ja, obwohl sie dahin gehen, hat sich ja die Academy, glaube ich, jetzt auch schon geöffnet, ne? Also ja, Streaming-Produktionen dürfen jetzt, und ich nehme an, das wird dann auch bleiben.
Genau.
Ne? Kommt also ich meine, gut, dem bleibt ja in der Krise nichts anderes übrig.
Kommt darauf an, aktuell wird ja auch gemunkelt, dass die Oscars vielleicht nächstes Jahr verschoben werden oder gar nicht stattfinden. Das wird ja aktuell auch noch wohl diskutiert.
Ja. Gut, nach der letzten Oscar-Verleihung muss ich sagen, wäre das jetzt nicht so ein Malheur. Aber
ja, sagen, okay. So ganz ehrlich, in 3 Jahren wird die Oscar-Verleihung eh bei Netflix stattfinden.
Genau. Ja. Boah, das wäre dann aber wirklich ein richtig harter Aufruhr.
Genau. Ansonsten Blockbuster des Jahres. Ich habe jetzt nicht alle Termine im Kopf, aber Tenet ist ja weiterhin für den 16.07. getaggt. Hm? Jetzt kam der Trailer raus, da stand kein Termin.
Ja, sehr vielsagend, ne?
Genau.
Und zwar in beiden Versionen, also wirklich im englischen Coming soon to Cinemas und hier demnächst im Kino oder so, ne? Also sehr vage, weil demnächst kann halt alles heißen. Ne?
Eine Woche später soll, glaube ich, Mulan kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch so geblieben bisher. Und dann halt vor allen Dingen im Herbst-Weihnachtsgeschäft, da haben sie viel reingeschoben. Aber genau, also ich glaube, wir können schon mal aussprechen, das, was viele von uns befürchtet haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendeiner von diesen Filmen dieses Jahr kommen wird.
Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass eventuell am 2. November der neue Bond kommt. Das könnte ich mir vorstellen. Dass Tenet erscheint am 16.07. halte ich aktuell für ausgeschlossen. Denn selbst wenn Kinos wieder aufmachen dürfen, die Auflagen sind halt so strikt, dass sie halt einfach nicht so viele Leute reinlassen können. Das heißt, das bringt dann Warner auch nichts. Und ich habe irgendwo gelesen, der Film müsste mindestens, glaube ich, 1 Milliarde einspielen und hätte das Zeug dazu, diese 1 Milliarde einzuspielen. Und auch der neue Trailer, den sie jetzt rausgebracht haben, fand ich, zeigt auch sehr deutlich, es ist ein Kinofilm. Es ist kein Streamingfilm, den muss man auf der Leinwand gucken. Deswegen glaube ich auch, dass Tenet wahrscheinlich verschoben wird. Ich weiß gerade nicht, ob ich Warner tapfer oder dumm finden soll für das, was sie gerade machen.
Ein bisschen ja, von beide. So ein Mischmasch.
Wahrscheinlich sind sie hoffnungsvoll, ehrlich gesagt.
Ja. Also wovon man sich auf jeden Fall im Streaming-Zeitalter verabschieden darf, dass Tenet irgendwie auf HBO Max laufen wird. Also das schleicht sich immer wieder durch. Also jetzt ohne Scheiß, wer Christopher Nolan kennt, weiß, dass der einen Gegner von Streamingdiensten ist und ja, der wird sich eher irgendwas abhacken, als das auf HBO Max bringen zu lassen.
Genau, und ich glaube, da können wir auch schon mal drüber reden, Kinos werden nicht aussterben, ne? Weil es ist einfach ein Gefühl, das hat was mit Kunst und Kultur zu tun, das ist ein Entertainment halt, ne? Du gehst da hin, du hast eine große Leinwand, du hast den entsprechenden Sound. Du hast im Idealfall, so wie ich ja versuche auch zu hoffen, im Fall von Tenet meine schöne IMAX-Leinwand hier im Kassel.
Ne? Jedes verflucht
in 4K. aber Thomas, vielleicht zeigen die ja auch Rogue One in 4K.
Oh, das wäre großartig.
Jetzt hab ich's, ey.
Genau, aber wir können ja mal Nägel bei den Köpfen machen. Ne? Also verschiedene Analysten hatten schon gesagt, dass Tenet erst in die Kinos kommen wird, wenn 80% der Leinwände geöffnet sein, also geöffnet sind. Ne? Das würde in den USA, um da mal Zahlen zu hinterlegen, 3.500 Kinosäle bedeuten und vor allen Dingen die größten Städte halt San Francisco, Los Angeles und New York bedeuten. Ne? Und weltweit 30.000 Kinosälen. Und um das mal, also ich hatte ja vorhin gesagt, 3 Länder haben derzeit Kinos geöffnet und das auch eher so halb. Ne? Also ich meine, die Auflagen sind so streng, dass hier wahrscheinlich bei 120 Sitzen höchstens 30 Leute rein können. So maximal 20 bis 30. Und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, ob Warner sagt so, ja, damit können wir auf jeden Fall 1 Milliarde erreichen. Oder sagt so, ja, dann machen wir es halt nächstes Jahr.
Und was man auch nicht vergessen darf, ich habe so einen Post gesehen von einem Kinobetreiber, der halt so ein kleines Arthouse-Kino hat mit 2 Sälen, die halt beide wirklich klein sind. Also ich glaube, da passen in beiden Sälen zusammen vielleicht gerade mal 100 Leute rein. Und der meinte halt, selbst wenn er jetzt aufmacht mit diesen Abstandsregelungen, das ist einfach nicht rentabel genug.
Ja,
der würde so oder so Verlust machen. Ob er das Kino jetzt aufmacht oder ob er es jetzt zulässt.
Ja? Ja, zu 10% darf er dann, glaube ich, die Säle nur besetzen. Ne? Und das ist ja wirklich lachhaft dann.
Ja, wenn du wirklich so einen kleinen Saal hast und viele dieser Arthouse-Kinos haben immer kleine Säle, da passen, wenn es hochkommt, 100 Leute rein. Manchmal, es gibt auch, ich war auch schon in Arthouse-Kinos, da war der Saal voll, wenn 20 Leute drin waren. Das ist halt einfach so.
Ja, das also, sind das so diese Wohnzimmer-Kinos
und,
noch, ne?
Und,
so ein bisschen.
Und zu Kino gehört ja auch nicht nur der Film, sondern auch, dass man sich im Kino wohlfühlen soll. Ja, dass man sich ganz dem Film hingeben soll. Aber wenn du dann schon alleine mit der Maske ins Kino, dann aufpassen, dass du wirklich auf den Abstand bleibst, ja, dich dann immer fragen, der Mann hinter mir, hat er gerade genießt, hat er gerade gehustet, das ist halt alles scheiße, das verdirbt ja einem auch den Kinospaß.
Vor allem, was man nicht vergessen sollte, die Kinos, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum mittlerweile Getränke und Fressalien inzwischen sündhaft teuer sind, weil die einfach immer mehr nur noch davon leben und das dürfen sie dann ja jetzt auch nicht verkaufen. Ja. Wobei ich mich dann auch frage, in einem Freibad darf man dann jetzt irgendwie Eis verkaufen, aber nicht im Kino zum Beispiel? Das sind sehr seltsame Prioritäten, die da gesetzt werden. Das liegt am gesunden Chlor.
Ja, genau, natürlich. Aber das Problem ist ja auch, das ist noch alles gar nicht so richtig klar. Also es gibt verschiedene Auflagen in den Ländern. Das Kultusministerium sollte eigentlich einen Gesamtplan vorlegen für den Kulturbereich. Das haben sie meines Erachtens immer noch nicht getan. Also zumindest hatte ich nichts weiter gefunden gehabt. Also
das ist sowieso die größte Scheiße, ganz ehrlich. Ja. Jedes Land kocht sein eigenes Süppchen. Das ist, ich meine, ich habe ja selbst nicht einen Überblick. Hätte Thomas nicht so ein schönes Handout zusammengestellt. Aber also das ist auch so eine Sache. Und ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, finde ich, merkt man sehr deutlich, dass unser amtierender Ministerpräsident, der Armin Laschet, sehr auf Wahlkampf schielt,
ja, was seine
Entscheidung angeht.
Genau, ne? Wiederwahl halt, ne? Ja. Und der Verband der Kinobetreiberinnen und Betreiber hatte ja auch gesagt gehabt, also die haben ja schon Vorschläge gemacht gehabt für so Hygiene- und Abstandsregelungen und haben aber auch ganz klar gesagt, alle Kinos müssen zeitgleich öffnen in Deutschland. Ansonsten ist das so ein Flickenteppich, der natürlich auch für die Studios, also unabhängig jetzt von den großen, sondern eher so die kleineren, die jetzt auch darauf angewiesen sind, dass sie vielleicht dann doch mal ein bisschen Einnahmen noch generieren können in den Kinos, ja auch selbst gar nicht wissen, wo können wir den jetzt denn hingeben, wo nicht, ne, wie läuft das denn da, und überall gelten halt andere Regelungen dann wiederum auch, das ist furchtbar.
Ja, das ist eben der Föderalismus, ne. Ja. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen und das, ich meine ganz ehrlich, diese Hygieneauflagen, da ist ja irgendwie in der Süddeutschen ist ja ein Artikel erschienen, den haben wir auch, glaube ich, rumgeschickt, ne. Ich meine, da ist auch die Rede davon, dass zum Beispiel auch Kontaktdaten gespeichert werden, ne? Mhm. Also, dass man halt irgendwie im eigenen Haus sozusagen den ureigenen Patienten null so verifizieren kann. Und ich meine ganz ehrlich, da ist die Rede davon, dass eventuell irgendwie Kartenabreißer dann in Zukunft keine Karten mehr abreißen, sondern Fieber messen, ne?
Ja. Also, das ist dann dein Eintrittsticket.
Ja, genau. Genau, du kommst, wenn du die niedrigste Temperatur im Saal hast, dann kommst du umsonst rein. Ja.
Musst du halt Eisbad
totstellen. Ja.
Nee, aber deswegen glaube ich nicht daran, dass, also es kann sein, dass wir vielleicht im Spätherbst Richtung Weihnachtsgeschäft doch noch irgendwas Großes in den Kinos haben werden, aber die Voraussetzung ist tatsächlich, dass weltweit der Filmmarkt wieder geöffnet ist, ne? Das betrifft USA, Kanada, China, Japan, England, Frankreich, Indien, Deutschland, Südkorea, Russland und Australien auf jeden Fall, weil das halt die größten sind. Und von denen ist jetzt aktuell nur Japan im ländlichen Gebiet und Deutschland dabei, ne? Und die USA halt in einigen Bundesstaaten, aber da geht halt auch gerade keiner ins Kino. Und das ist vielleicht auch nochmal, was man noch dazu sagen soll. Also da gibt es auch schon verschiedene Analysten, die sagen, selbst wenn die Kinos wieder geöffnet sind und alles ist wieder safe, ne, dass dann trotzdem 20% weniger Einnahmen generiert werden wahrscheinlich, weil das Sicherheitsgefühl, das muss ja auch erstmal wieder da sein, das muss auch erstmal wieder hergestellt sein. Und das hat sich auch in China gezeigt, weil China hatte ja im März wieder die Kinos geöffnet. Und hatte dann
vier
auch,
Tage oder so.
Genau, hatte auch wieder so versucht, alte Filme und sowas zu zeigen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und seitdem sind die Kinos auch wieder zu. Und angedacht ist derzeit, dass im Juli wieder geöffnet wird.
Ja, das ist aber auch,
ich meine,
eben das ist so ein bisschen Mondscheintarif utopisch. Ne?
Ich glaube, das ist die einzige Branche, die sich gerade in Ast freut, ist die Branche des Autokinos. wobei ich damit auch meine Probleme habe. Ich habe mal, nachdem halt diese neuen Regelungen kamen, von wegen die Kinos dort machen jetzt nach und nach wieder auf, war ich mal auf der Webseite von dem Kino, was ich hier in der Nähe habe. Es hat so 5 Säle. Größter Saal würde ich sagen so 250, kleinster Saal so 80 Sitzplätze. Und auf der Webseite haben sie halt wirklich geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass sie halt wirklich geprüft haben mit einem Werbepartnern im Großen und der Wirtschaftsförderung unseres Kreises hier halt ein temporäres Autokino auf die Beine zu stellen und mussten dann aber leider feststellen, das ist einfach nicht machbar, weil du brauchst halt sowas wie Bodengutachten, du brauchst ein Brandschutzkonzept, du brauchst eine Lärmemission und vor allem, ganz ehrlich, wenn dann irgendwann mal wieder der Betrieb normal läuft, dann können die halt damit auch nichts mehr anfangen. Und gerade habe ich so das Gefühl, dass alle so dieses Autokino feiern und ich sehe immer wieder auf den sozialen Medien und Netzwerken irgendwelche Bilder von Leuten, die total happy sind, weil sie im Autokino sind. Mich schreckt das ein bisschen ab, denn für mich ist Autokino, dass man halt eben, wenn es dunkel ist, da hinfährt und sich irgend so ein, ja, B-Movie anguckt. Aber nein, die Leute sind dann da am Taghellen und gucken sich auf einer Leinwand irgendeinen Film an, sei es jetzt hier The Hunt oder was da nicht alles läuft.
Die Känguru-Chroniken.
Oder Känguru-Chroniken. Und es ist ja alles schön und nett, aber ich meine, gehört zum Kino nicht auch so ein bisschen die Dunkelheit? Also nicht umsonst, also ich kenn's auch von früher, früher war es so, in Köln die Autokinos hatten im Sommer, glaube ich, erst um 10:30 auf. Weil vorher war es zu hell. Ja. Und ansonsten war der Hochbetrieb halt so im Herbst, wenn es früher dunkel wurde. Und wenn ich mal Leute sehe, die dann irgendwie im Auto sitzen und sich Trolls 2 angucken, also freut mich, dass sie Spaß hatten, aber was soll das, wenn dann im Tag hell und dann starrst du auf den... Nee, das hat für mich nichts mit Kino zu tun.
Ja, kann ich auch durchaus von mir bestätigen. Also hier in Bochum bei uns gibt's ja das Fiege Open Air Kino im Sommer immer. Findet ja jetzt auch nicht statt. Und da musste man halt auch immer warten, bis es dunkel war. Und das war dann auch manchmal nicht so optimal, weil da noch irgendwie vom Opel-Werk, da war halt hier Opel in Bochum noch Thema, da fuhr dann auch mal so alle Viertelstunde mal ein Zug durch oder so. Das ist sehr interessant. Ich habe da damals Brügge sehen und sterben erst im Herbst gesehen, nachdem der eigentlich schon im Mai lief. Da hatte ich den verpasst im Kino. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, habe ich dieses Zugrattern im Ohr an manchen
Szenen. Ich meine, so Open-Air-Kino ist ja noch was anderes. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Gemeinsame. Ich meine, aber wo hast du das Gemeinsame im Autokino? Ne?
Ja, genau. Ja, anstatt Applaus gibt's dann Hupen. Keine Ahnung.
Ich meine, das ist so eine kleine Renaissance, die da jetzt stattfindet. Scheinbar auch weltweit. Ne? Also auch in den USA, wo das ja auch schon längst totgesagt war. Ehrlich gesagt wusste ich hier noch nicht mal, dass es sowas überhaupt mal gab. Und jetzt ist das überall halt aufgekommen. Natürlich auch, um auch so ein bisschen Geld zu machen während dieser Krise. Hier zum Beispiel in Kassel ist es so, da haben sich die Kinos alle zusammengeschlossen und die betreiben das zusammen. Und teilen sich halt dementsprechend die Einnahmen dann auch auf, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Das fand ich ganz spannend.
Aber jetzt zum Beispiel das Kino, von dem ich gerade gesprochen habe, hat halt in seinem Statement geschrieben, dass sie halt allein für die Technik einen fünfstelligen Preis bezahlt hätten. Mhm. Und das halt auch nur für diese Zeit. Und das hätte sich nicht rentiert. Da hätte sich halt doch noch mehr in die Miesen reiten geritten. Deswegen, also ich bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr ins Autokino wollt, macht das gerne. Es kann bestimmt auch spaßig sein, wenn ihr mit eurem Liebsten oder eurer Family oder den Kiddies da im Autokino, ist auch ein Erlebnis. Aber ich sehe halt nur die ganze Zeit diese Bilder von diesen Autos, die im Tag hellen von der Leinwand stehen. Und klar, das ist jetzt keine klassische Projektion mehr. Ne? Das ist nicht, also du siehst schon, was auf der Leinwand ist, aber es hat für mich halt nichts mit Kino zu tun.
Ja, also sie lösen es ja auch ganz gut mit dem Sound, ne? Zum Beispiel, es geht doch, glaube ich, über
Radio,
übers Autoradio kannst du das dann empfangen, ne? Das ist schon nicht schlecht eigentlich.
Ja, nur ganz ehrlich, was ist geiler? Ja, irgendwie Tenet im Autoradio den Sound oder im Kino mit Dolby Atmos schieß mich tot. Ne?
Kommt drauf an, was du in deine Karre eingebaut hast, ne?
Du musst auch gleich mit so einem Brett kommen, Stu. Bleib doch mal bei Trolls World Tour.
Ja gut, den würde ich mir auch im Autokino nicht freiwillig angucken.
Ich weiß eh nicht, warum alle so auf den geflogen sind.
Das ist natürlich auch nur temporär, ne? Also sobald es irgendwie wieder möglich ist, dass der Kinobetrieb ganz normal läuft, dann werden diese Autokinos auch wieder verschwinden.
Was ich auch ganz interessant finde, dass das Kino schreibt auch, ab 1.6. werden sie wieder aufmachen, natürlich die Auflagen dabei erfüllen, die gemacht werden. Und die haben sich dazu entschieden, Filmklassiker zu zeigen. Also sie haben noch kein exaktes Programm, aber sie haben gesagt, sie wollen Filme wie Zurück in die Zukunft, Leon der Profi und Fight Club zeigen.
Das ist doch geil.
Ja, also ich glaube, das wird auch erstmal so die größte Strategie sein, die Kinos fahren werden. Also Indie-Filme werden, glaube ich, schon da sein und werden irgendwie angeboten. Und ich habe auch gesehen, bei uns sind auch so ganz viele kleine Filme, die jetzt schon Kinostarts für Juni haben. Aber ich glaube, es wird eher darum gehen, die Leute so langsam wieder ranzuführen und zu sagen, hey, wir zeigen hier ganz berühmte Klassiker und Kultfilme, geht doch nochmal ins Kino. Und da tatsächlich mal die Frage an euch, wo würdet ihr dann sagen, so, boah, das lockt mich dann doch, da würde ich dann doch mal hingehen.
Also ich habe letztes Jahr im Januar halt ein Re-Release oder halt eine Sondervorstellung von den Herr-der-Ringe-Filmen gehabt, sogar im Extended Cut. Und die würde ich mir schon im Kino angucken tatsächlich.
Die Frage, ja, die ich hätte, ist, muss ich auch im Kino die Maske aufhaben?
Nach bisherigen Infos teils ja.
Das ist ja eben das Problem. Ja. Weil ich habe kein Problem, Maske aufzusetzen. Ich mach's auch brav, wenn ich einkaufen gehe oder so. Aber das ist halt eine Zeitspanne von 20 bis 60 Minuten. Wenn ich mir vorstelle, halt wirklich im Kino zu sitzen und dann Herr der Ringe im Extended Cut zu gucken und die ganze Zeit diese Maske aufzuhaben, das stelle ich mir sehr unkomfortabel vor.
Und da musst du auch mehrere Masken mitnehmen.
Ja, genau. Und da hätte ich auch wenig Bock, wenn ich ehrlich bin. Also,
ja. Jetzt ist Pause, Maskenwechsel. Ja,
also jeder gibt die zum Nachbarn.
Also es gibt Unmengen von Filmen, die ich gerne mal auf der großen Leinwand sehen würde oder nochmal gerne sehen möchte. Aber tatsächlich wäre es mir halt lieber, wenn ich da etwas entspannt ins Kino kommen könnte oder mich da hinsetzen könnte. Und ich bin Brillenträger und ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Also mit die Maske richtig hochziehen bis unter die Brille oder dass die Brille über der Maske ist. Ich habe meine Brille sogar mal mit irgendwie Alkohol eingeschmiert, was das so führte, dass die Leute, als ich einkaufen gegangen bin, dachten wahrscheinlich, ich bin Alkoholiker. aber de facto ist es bei mir so, meine Brille beschlägt. Irgendwann beschlägt die immer. Und wenn ich dann im Kino sitze, ich brauche meine Brille einfach, weil sonst sehe ich nichts. Außer
ist bei mir auch so, wobei du kannst, hast du nicht so einen Metallsteg in der Maske?
Habe ich, aber das bringt bei mir auch nichts. Irgendwann fängt sie an zu beschlagen.
Kann ich nachvollziehen. Ne? Ich bin ja auch Brillenträger.
Deswegen, also das ist für mich leider keine Option so richtig. Außer natürlich, ich setze mich halt 1,50 Meter Abstand vor die Leinwand. Aber das ist dann hat halt mein Nacken das Problem.
Mhm. Aber man muss auch ganz klar festhalten, ich meine, es wäre ja auch eigentlich eine schöne Auswirkung, wenn jetzt so diese Wiederaufführungskultur durch Corona jetzt nochmal einen richtigen Stoß kriegt. Ich meine, die gab es ja vorher auch schon, aber vor allem Disney wollte die ja zuletzt wirklich hart unterbinden. Also die haben ja wirklich gesagt, die ganzen Fox-Filme kommen jetzt ins Disney-Vault und stehen nicht für Wiederaufführung zur Verfügung. Also zum Beispiel der alte Alien oder so, ne? Ja. Den man sich ja dann irgendwie, weiß ich nicht, im Berliner Panorama-Kinos oder so angucken konnte schon mal. Und das geht jetzt nicht mehr, weil eben alles exklusiv Disney Plus. Und jetzt werden sie aber vielleicht gezwungen sein, sowas aufzuweichen, ne?
Ja, wobei, also genug Filme würde es ja geben, auch abseits jetzt von dem, was Disney da weggesperrt hat, ne? Aber es ist tatsächlich die Frage, wie der Komfort im Kino ist, ne? Das ist halt ein Lebensgefühl, so ein Gefühl einfach, wenn du da hingehst, ne? Und normalerweise, also ja, ich gehe auch mal alleine ins Kino, aber das liegt meistens daran, dass Leute nicht immer das gucken wollen, was ich gucke. Aber sonst so große Blockbuster-Entertainment-Filme, die guckt man ja auch im Idealfall zusammen. Ne, danach halt auch darüber zu sprechen und sowas. Und wenn du dann dir vorstellst, man sitzt dann jeweils irgendwie so über drei Reihen verstreut im Kino, das ist jetzt auch nicht so geil, ne?
Ja, verstehe ich schon. Das ist einfach, ja, auf der anderen Seite, ja gut, ich meine, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und also ich verstehe absolut eure Vorbehalte. Also es wäre auf jeden Fall seltsam, das kann man schon mal sagen. Es wäre auch, glaube ich, ein anderes Gefühl, einfach irgendwas zu sehen. Ja. Und es ist bestimmt dann auch seltsam, wenn du was Vertrautes auf der Leinwand siehst, aber aus völlig anderen Umständen heraus.
Genau. Und es hilft auch den Kinos an sich wenig derzeit in dieser Situation, wenn die Hygienemaßnahmen so gravierend auch sind, ne? Dass gesagt wird, nur 10-20% oder sowas dürfen überhaupt in die Kinoseele. Weil ganz ehrlich, da hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen, die ganzen kleineren Kinos, die Indie-Kinos und sowas, was sollen die denn machen? Sollen die zwei Leute reinlassen? So hier viel Spaß beim Film gucken, ne? Die werden doch alle dann aussterben. Und der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, ne, hatte auch gesagt gehabt, dass bisher allein in Deutschland 2 Milliarden Umsatzeinbußen entstanden sind. Ne? 36% der 80.000 Arbeitsplätze sind akut gefährdet und es wird befürchtet, dass 20% der 6.700 Branchenunternehmen, also Kinos, ne, insolvent gehen werden. Also das Kinosterben, was halt vorher immer schon mal da war, ich fand aber zumindest in den großen Ketten jetzt in den letzten Jahren dazu gesorgt hatte, dass da Investitionen getätigt worden sind, neue kreative Ideen entstanden sind, um das Kino am Laufen zu halten. Ne? Die werden das auch vielleicht schaffen, die großen Ketten zum größten Teil. Die werden vielleicht aber auch auf 1, 2 Kinos verzichten müssen. Aber gerade so die kleineren, die werden doch, wenn das bis Ende des Jahres oder bis nächstes Jahr so fortgesetzt wird, dann wo sollen die das denn überstehen?
Vor allem, wo du jetzt gerade das Indie-Kino ansprichst, das betrifft dann ja auch vor allem auch die Indie-Studios.
Ja, genau.
Ne? Also genauso. A24 zum Beispiel könnte an der Krise echt kaputt gehen, ne?
Genau, Blumhouse, ne? Also das, was ja sowieso immer so eines der coolsten Studios derzeit auch ist, was so Kleinstfilme betrifft, ne? Die hatten jetzt schon eine große Entlassungswelle und hatten jetzt auch schon Lohnverzicht. Den sie halt ihren Leuten da auferlegen mussten, damit sie überhaupt noch weiter arbeiten können. Ne?
Obwohl, du musst bedenken, Blumhouse ist ja, die sind, also A24 hat ja außerhalb der USA wurden ja einige A24-Filme über Universal veröffentlicht, hier eben auch. Aber Blumhouse ist, glaube ich, noch krasser mit Universal verknüpft, ne? Also weil die ja jetzt auch dieses Dark Universe einfach jetzt auch neu aufziehen.
Also mir fällt spontan nur ein Blumhouse-Film ein, der nicht von Universal ist. Das war dieser Fantasy Island, den hat sich Sony gekrallt.
Ja. Richtig, genau.
Also, aber nichtsdestotrotz sind halt viele kleinere Studios oder auch mittlere Studios hart davon betroffen, ne? Und die werden dann jetzt gucken müssen, wie sie überhaupt denn überstehen können. Ja. Ganz abgesehen davon, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Eine Filmbranche ist eine Branche. Da sind, ich glaube, weltweit Millionen Arbeitsplätze von betroffen. Und alleine in den USA, ne? Also die ganzen Studiosets, die ganzen Techniker, die daran beschäftigt sind, das ist ja eine Riesenpalette. Wenn man sich mal im Abspann sitzen geblieben ist und sich das alles anguckt, hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, wie viel Arbeitsplätze und wie viel Menschen daran tatsächlich verdienen und Geld für Essen haben. Und das ist alles weg derzeit.
Und vor allem man in den muss USA auch immer ganz klar sagen, sehe oder ich lese immer wieder, dass Leute dann argumentieren, ja, aber diese Hollywood-Stars haben ja genug Geld. Es geht ja hierbei nicht um die großen Hollywood-Stars. Denen kann Corona ziemlich egal sein. Wie du schon sagtest, man darf nicht vergessen, diese hunderte Leute, die man im Abspann liest, ja, dass die verdienen halt teilweise, ja, weniger als ihr. Und die sind halt Freiberufler meistens auch noch.
Genau, vom Caterer zum Zimmermeister, ne, hast du nicht gesehen. Alle da beschäftigt. Make-up, Design, alles drum und dran.
Und nur weil man mal irgendwie in einem großen Blockbuster mitgearbeitet hat, hat man keine Millionen. Und nur weil man in einem großen Blockbuster mal eine Nebenrolle hatte oder 3 Sätze gesagt hat, heißt es auch nicht, dass man für ewig ausgesorgt hat. Das ist, das ist halt so ein Mythos, den man echt mal ausmerzen muss.
Die werden ja, wie ist das jetzt zum Beispiel bei einer Filmcrew, die wird ja, glaube ich, nicht fest angestellt. Ne?
Nee, genau.
Die wird sozusagen gebucht, also vor allem Catering und sowas. Ne? Und Catering da, gerade es ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich nochmal, also angenommen, jetzt würden zum Beispiel Drehs wieder angeleiert, Catering ist halt auch Lebensmittel beispielsweise, ne, an einem Filmset. Das ist dann nochmal so eine Sache für sich, würde ich mal sagen.
Es hat auch einen riesen Rattenschwanz, ne? Also ich meine, USA ja sowieso, also hier vor Ort gibt es zumindest noch die Möglichkeit, Kurzarbeit anzumelden. Wir haben hier gute Tarifverträge manchmal in diesen Branchen, ne, dass die dann da tatsächlich auch nochmal mehr bekommen und gut abgesichert sind, halbwegs, zumindest für eine gewisse Zeit, ne? Mhm. In den USA gibt's das gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie da die Situation derzeit bei vielen ist. Also es gibt ja schon Stars, die da zu Spenden aufrufen, sich hingestellt haben, aufgerufen haben, selber gespendet haben und auch die Studios etc. haben ja Hilfsfonds eingerichtet. Das ist absurd eigentlich. Um überhaupt dann, wenn es tatsächlich mal wieder so ist, dass dann gearbeitet werden kann, dass du dann noch Menschen hast, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Also dass dann die Expertise und das Know-how überhaupt noch existiert, dass du da Leute dann auch noch wieder reinholen kannst und die bis dahin das überstanden haben. Ne? Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch den einzelnen Countries und Staaten auch viele Steuereinnahmen dadurch die Lappen gehen. Ne?
Ja, natürlich. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, den, glaube ich, viele einfach bei weitem unterschätzen. Also eben, was du gerade meinte, auch ja, die Hollywood-Stars, die kratzt das ja eh nicht, die haben ja ihre Rücklagen, ne? Aber die ganzen Jobs drumherum, also auch, weiß ich nicht, da haben jetzt auch irgendwie welche gesagt, so von wegen, ja, es ist doch jetzt in manchen Ländern wieder sicher, dann kann doch jetzt die Arbeit wieder losgehen bei Filmcrews. Da merkst du wirklich, die haben keine Ahnung, selbst wenn da irgendwie nur eine, also klar, man kann natürlich auch mit reduzierter Crew drehen, aber selbst wenn da jetzt nur eine Dialogszene ist zwischen, keine Ahnung, jetzt ja aus The Batman zum Beispiel, zwischen Andy Serkis und Robert Pattinson, da stehen trotzdem 30 bis 40 Leute drumherum, wenn das gedreht wird.
Genau. In den USA ist es ja auch gewerkschaftlich sehr strikt geregelt. Es gibt da ein schönes Interview mit dem Regisseur, der, mir fällt gerade den Namen nicht ein, der hat einen Film gedreht, jetzt kein großer Film, aber immerhin ein Film in den USA. Und der meinte halt, das war für ihn total perplex, weil es stand wohl auf dem Tisch eine Lampe und die war halt einfach ein bisschen schief. Und als er hingegangen hat, die richtig gerückt. Und hat er wohl wirklich vom Teamleiter wohl einen Anschluss bekommen, weil dafür gibt's Leute, die extra dafür engagiert werden. Und das ist halt gewerkschaftlich und tariflich irgendwie geregelt, dass der Regisseur das nicht machen darf. Also es ist wirklich eine Riesenindustrie. Ich meine, das ist klar, aber wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, man hat immer so dieses Bild von Hollywood, das sind die reichen Produzenten, ja, die visionären Regisseure und die großen Stars. Aber das ist ein winzig kleiner Prozentteil eigentlich von dem, was Hollywood ist.
Ja, ist viel, viel mehr. Ne? Und genau, und der Gesundheitsschutz muss ja halt irgendwie gewährleistet sein. Ne? Also, wenn du dir Trump anguckst, der würde ja am besten jetzt sofort wieder starten. Scheißegal, ne?
Ja, die Leute müssen einfach anfangen, Desinfektionsmittel zu schließen. Dann geht er doch. Ja,
genau, dann ist alles okay. Ich glaube, da würden uns ein paar Stars flöten gehen, wenn sie das so machen würden. Ganz abgesehen von den ganzen Filmcrews dann. Genau, aber das ist halt die Situation, in der wir uns befinden. Ne? Deswegen ist natürlich dann auch der Staat gefragt, was in den USA, glaube ich, eher weniger passieren wird, dass da halt dann auch dementsprechende Absicherungen einfach da sind. Ne? Dass wir diese Krise auch solidarisch irgendwie überstehen können. Ne?
Das hängt aber in den USA eben auch damit zusammen, dass sie eben von Grund auf einfach auch total beschissen darauf vorbereitet sind, weil die einfach ein unglaublich minderwertiges Sozialsystem haben. Ja. Genau. Also du kannst ja in den USA und du wirst das, ich meine, ich werde nie vergessen, ich habe mal wirklich einen Beitrag gesehen aus den USA, da ging es irgendwie um ein Ehepaar, die waren so mittelständische Verdiener und hatten irgendwie ein schickes Apartment in New York und ein Jahr später waren sie auf der anderen Straßenseite, konnten halt, wenn sie über die Straßenseite, auf die andere Straßenseite gucken, konnten sie ihr altes Apartment sehen, während sie in der Suppenküche anstanden in New York. Das ist kein Witz jetzt. Mhm. Und solche Fälle gab es vorher auch schon und durch Corona wird das eher noch schlimmer werden als besser werden. Ne?
Ich hätte noch mal ein Argument dafür, dass wahrscheinlich dieses Jahr keine großen Filme mehr kommen. Und zwar hängt natürlich auch vieles damit zusammen, wie halt Werbung organisiert wird. Also zum einen natürlich Werbung in den Film selbst, beziehungsweise in Kooperation zu dem Film. Ne? Also man kennt so typische Werbespots von beispielsweise Six oder was weiß ich, was da alles gibt, ne? Die dann halt die Filme mit anpreisen. Das ist halt auch alles eher weniger geworden derzeit, aus bekannten Gründen, ne? Und natürlich auch leben solche Filme von Promotouren. Ne? Also, dass da halt sicher Stars durch die Welt tingeln und ganz viele Interviews machen. Und das ist, also das kann man sich derzeit überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt mal wieder möglich ist in nächster Zeit.
Ne? Gar nicht. Wobei man muss sagen, so Talkmaster wie Jimmy Kimmel und so weiter, die haben ja schon jetzt Möglichkeiten gefunden, irgendwie aus dem Homeoffice heraus Interviews zu führen oder so, ne? Aber so grundsätzliche Kinotouren, keine Ahnung, dass die, ich meine ganz ehrlich, die haben ja vermehrt in den letzten Jahren, fanden ja zum Beispiel auch Filmpremieren gerne auch mal in China statt oder so. Mhm, genau. Das ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Ja. Ne?
Tja, demnächst die große Weltpremiere von James Bond, Die Another Day, nee Quatsch, No Time to Die, in Reykjavik.
Stimmt, genau. Reykjavik.
Wir machen alles nur noch in Island und Neuseeland. Ich glaube, die würden es freuen, ja.
Ja, ich muss mir eingestehen, Stu, wir hatten ja schon vor ein paar Tagen schon mal darüber gesprochen. Es könnte, deine Prognose könnte wirklich hinhauen, dass hier der Bond wirklich so der erste Post-Corona-Blockbuster wird und nicht Tenet.
Ne? Ja, also wie gesagt, ich würde nicht alles wetten, aber ich würde viel darauf wetten, dass es Bond wird. Eventuell noch ja. A Quiet Place, der, glaube ich, Anfang September jetzt irgendwie bestätigt worden ist in Deutschland. Ja. Aber auch da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja. Genau, aber und dann, Bond, dann verschiebt sich das halt alles.
Ja, ja, aber Bond Anfang November, ich glaube, wobei, wenn es so kommen sollte, dann können sich die Bond-Macher wirklich freuen, denn es ist ja oft das Geheimnis, dass sie gehofft haben oder hoffen, dass ihr Bond-Film der erfolgreichste Film des Jahres wird. Ich glaube, das wird auch definitiv dann.
Ja, da ist dann der Hunger einfach da. Ja. Ne? Ich meine, gut, das
die Konkurrenz ist auch nicht sehr groß.
Naja, eben. Ja, und das ist halt auch
weil, ein Franchise-Name. Weil ganz ehrlich, bei Bond, genau, das ist ein Franchise-Name. Bei Bond, da weiß halt einfach, wir gehen Bond gucken. Da musst du auch nichts weiter erklären. Ja. Du weißt, was auf dich zukommt. Ja? Ja. Also selbst Leute, die sich nicht mit Film beschäftigen, wissen, okay, Bond, da kann ich was anfangen. Wenn ich jetzt meine Mutter sagen würde, Mutter, lass uns Tenet gucken, sagt meine Mutter, was?
Tenet? Worum geht's denn? Genau, und dann fragt sie wahrscheinlich, worum geht's denn da?
Ja, dann sag ich, Mutter, ich habe keine Ahnung.
Guck mal den Trailer, ich habe immer noch keine Ahnung.
Ja, kurz off topic, ich habe heute Morgen wirklich Dominik, nachdem er für mich die Trailer-News veröffentlicht hat, gesagt, hör mal da, Dominik, ich habe den Trailer jetzt zweimal angeguckt, ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht.
Na, um Tenet, also das ist doch ganz eindeutig.
Ja, genau.
Ja. Es ist das Einzige, was du kriegst, ist ein Wort. Es öffnet,
genau, es öffnet einfach
manch
alles.
Eine tolle Tür und manch eine falsche. Das war's. Ja,
ich stell mir einfach gerade vor, wie Thomas irgendwie vor so einer Schiebetür steht und er so, Tenet!
Ja, und dann öffnet sich die Rolltreppe, kannst du mal sehen.
Aber sie hatten im Trailer dann sogar so eine unfreiwillige Binsenweisheit, da sagt dann irgendwie eine, ja, die Welt braucht Tenet. Dachte ich mir auch so, das Kino braucht Tenet.
Das ist der Meta-Joke, ja. Ich meine, Worst-Case-Szenario, das hatte ich auch schon ein paar Mal gelesen tatsächlich, wäre ja, wenn die auch sagen, scheiß drauf, wir veröffentlichen den selber als digitalen Titel. Ne? Hier glaube, habt ihr 40 Euro, müsst ihr kaufen.
Ja, könnt ihr 48 aber das gucken, wird nicht passieren, weil Christopher Nolan da als Produzent mithängt. Er wird ja auch 20% der Gewinn.
Ich meine jetzt bei Bond, nicht bei Bond. Tenet.
Okay,
genau.
Du, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, so Mulan wird niemals auf Disney Plus erscheinen. Also klar, eines Tages wird er das, aber nicht als Premiere, weil der so teuer war. Mittlerweile könnte ich mir das auch vorstellen. Aber dass sie Bond online oder VOD veröffentlichten, das, nee. Weil MGM, die Rechte haben, die gehen ja auch auf dem Zahnfleisch seit gefühlten 20, 30 Jahren. Und für die ist halt Bond immer sowas so, wir brauchen einen neuen Bond, schnell, wir brauchen einen neuen Bond. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie damit Gewinn machen würden, wenn die den VOD veröffentlichen. Aber ich glaube, dass sie den meisten Gewinn immer noch machen, wenn er ins Kino kommt, ja, und die Leute reingehen. Aber dazu müssen die Kinos aufmachen. Also
ja, aber auf der anderen Seite, Universal hängt jetzt mit in Bond, ne? Und die haben ja jetzt dieses VOD.
Die Frage ist halt auch, das wissen wir nicht. Die Frage ist auch, wie sieht der Vertrag aus? Welches Mitspracherecht hat Universal? Kann natürlich sein, dass in einem Vertrag steht, Universal hat das Recht, den Film, wenn irgendwas passiert, Aliens greifen an oder Virus, den Film auch sofort zu veröffentlichen, dass er nicht ins Kino kommt. Kann alles sein, das wissen wir
oder
nicht.
Oder einen Bunker zu zeigen.
Ja, das wissen wir nicht. Und diese Verträge sind ja normalerweise sehr ausgearbeitet. Also es würde mich sehr wundern, wenn da keine dieser Klausel drinsteht. Ja. Aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, dann bringen wir ihn halt eben November 2021. Und was ich auch amüsant finde, die Leute, die so ein bisschen so schockiert waren, dass jetzt zum Beispiel sowas wie Minions 2 oder Fast and Furious 9
wird noch gedreht.
Ein Jahr nach hinten verschoben worden sind. Ich weiß nur, als sie das gemacht haben, dass viele gesagt haben, das ist ja übertrieben und was ist doch die schaden sich doch damit. Und ich glaube, dass das der richtige Move jetzt letztlich war.
Genau,
ich glaube, dass Universal zum Beispiel mit Minions 2, gut, den haben sie halt verschoben, weil die Postproduktion nicht fertig werden konnte. Und Fast and Furious, was war es noch? 9. Ja.
9.
dass sie da wirklich gute Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich wieder normal ins Kino gehen können.
Mhm. Ja. Obwohl jetzt ist die Frage, Minions 2, der wäre schon, glaube ich, vielleicht ein VOD-Kandidat, ne?
Der letzte Minions hat eine Milliarde eingespielt. Ich weiß nicht, ob das...
Genau, gar nicht mal so sehr, weil der da rennen die Leute, also beziehungsweise die Eltern mit ihren Kindern rein.
Ja, ja gut, okay, das, ja, gut, geschenkt, jetzt, also, ach Gott, dieser Erfolg von Trolls World Tour macht mich irgendwie
Wobei, da ratlos. muss man auch das aufpassen, weil die Zahlen kamen von Universal.
Genau.
Und ich glaube, wer war es? Variety, die haben mal nachgefragt, wie es denn genau aussieht, und da war Universal nicht bereit, irgendwie mal Genaues zu verraten. Ich habe irgendwo auch jetzt gelesen, dass das durchaus erfolgreich ist, was sie da machen mit Trolls 2, dass es aber nicht so erfolgreich ist, wie es hier aussieht.
Der hätte halt 200 Millionen, glaube ich, einspielen müssen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der mit 19,99 im Verkaufspreis dementsprechend so eine hohen Zahlen hatte, dass die Leute das gekauft haben. Auch bei Warner bin ich jetzt gespannt, ob sie dann irgendwann mal was sagen werden. Da ist ja jetzt Scoop angelaufen. Mhm. Am 25. erst, glaube ich.
Am 15.
Also. Mhm. Ah, die läuft schon, genau. Ob da überhaupt tatsächlich so die Leute jetzt da waren und den gekauft haben. Ne? Also...
Ach, das ist grundsätzlich, aber irgendwie, also sowohl Trolls World Tour als auch Scooby, das ist eigentlich immer noch so ein bisschen die B-Schiene, habe ich das Gefühl.
Ja, klar.
Na,
ich meine, also Scooby-Doo ist glaube ich, in USA bekannter als hier.
Ja, ja.
Was man aber auch nicht vergessen darf, sobald ein Film als VOD verfügbar ist, dauert das keine 3 Minuten und kriegst ihn auf anderem Wege auch.
Ja, ja. Und die Piraterie hat auch weltweit stark zugenommen.
Oh ja.
In Italien und Indien beispielsweise. Und so.
Ja gut, Italien.
Starke 60% teilweise.
Ja. In Italien haben die da nur noch zwischen Pornhub und Kinox gewechselt, so ein bisschen wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, und für die Studios schwierig. Ist es ja auch gut, also nicht die Piraterie meine ich jetzt, ne, sondern wenn tatsächlich digitale Angebote also wirklich angenommen werden sollten, was ich bezweifle, und wir haben auch keine Zahlen dafür, weil sie ja natürlich den Zwischenhändler ausschalten würden. Mhm. Also im Normalfall, außer du heißt Disney, musst du ja die Hälfte von den Kinokassen zahlen, die du so hast, am Boxoffice zahlen, abziehen. Das geht dann an die Kinos, ne? Und die andere Hälfte streichst du halt als Studio ein, wovon du natürlich alles andere dann wiederum bezahlen musst. Mhm. Wenn du halt dann nur das digitale Produkt hast und das im Idealfall auch selber vertreibst, ohne Zwischenhändler, Katsching, ne? Da kommt natürlich dann Großkohle zusammen. Aber das muss sich halt erstmal zeigen. Und wenn das aber so sein sollte, dass es so kommt, dann werden wir darauf gefasst sein müssen, dass teilweise Filme ins Kino kommen und gleichzeitig per VOD gekauft werden können.
Ja, das hat sich ja irgendwie schon so, da haben die ja schon eigentlich seit Jahren drauf spekuliert, ne? Da war ja mal irgendwie das Vorhaben, dass man Filme irgendwie nach wenigen Wochen für absurd hohe Preise, weil ich meine ganz ehrlich, Trolls World Tour für $20 48 Stunden ausleihen. Also für $20 bekommst du doch wahrscheinlich fast schon zweimal die Blu-ray irgendwann dann in ein paar Monaten, die du dir immer wieder ansehen
Was
kannst.
Was sie halt also eben damit einrechnen. Ich finde, also ich habe auch mein Problem mit dem Preis. Andererseits denke ich mir, wenn du jetzt mit, du hast angenommen, du hast 2 Kinder.
Ja.
Und die wollen Trolls gucken. Wenn du mit denen ins Kino fährst, wärst du wesentlich mehr Geld los.
Genau.
Und vor allem, du würdest den Film einmal gucken, könntest du ihn nicht anhalten, etc. pp. Ich glaube mir, dass für manche genervten Eltern, die geben bestimmt gerne 20 Euro aus, wenn ihre Kiddies dann 2 Tage lang einfach Trolls sehen können.
10-mal
ja,
hintereinander.
Gut, ist ein Argument, ja klar, ja. Aber dass sich das so kultiviert, gerade über Universal, ich meine, die haben ja, hatten wir das schon erwähnt, die haben ja auch einen ordentlichen Streit schon irgendwie entfacht mit AMC, der größten Kinokette der USA, zu die ja unter anderem auch Teilhaber sind oder Besitzer sind von, ja, UCI Kinowelt hier in Deutschland zum Beispiel, ne?
Also, ich meine, das ist ja auch ein Trend, der sich in den letzten Jahren, der hatte schon angefangen. Also ich glaube einfach, die Krise hat das jetzt massiv beschleunigt. Zum einen das, dass die Studios halt selber gucken, welche Distributionswege haben wir denn überhaupt? Was können wir selber nutzen? Wo können wir noch optimieren? Und dann natürlich auf der anderen Seite die ganz großen Gewinner. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon mal angesprochen gehabt. Streaming-Dienste. Da ist Disney natürlich aktuell noch am besten aufgestellt, weil Disney Plus halt hier, sowohl also vorher natürlich auch schon in den USA, scheinbar zum perfekten Datum gestartet ist. Ne?
Ja.
Direkt in die Krise reingeschlittert. Natürlich haben sie jetzt das Problem, dass halt Content fehlt. Da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Aber das ist halt jetzt da und das wird wachsen.
So. Wobei man sollte bedenken bei Disney Plus, dass die momentan noch keine wirklichen Gewinne machen mit der Plattform und dass die jetzt irgendwie auch 11 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen mussten, auch jetzt eben durch die Fox-Übernahme. Und naja, also die Disney-Aktie ist ordentlich am Trudeln.
Ja, aber
und wenn dann immer dieses Argument kommt mit Disney Plus, weil wie gesagt, die machen mit Disney Plus eigentlich momentan erstmal nur Verlust, was ja auch normal ist, wenn man eben so eine neue Streaming-Plattform angeht.
Aber ist doch nicht schlimm, ne? Netflix macht seit jeher Verlust.
Netflix ist ein Pulverfass mit einer endlos langen Lunte, keine Ahnung.
Genau. Aber ich verstehe das nicht, ja. Ich gebe auch immer mehr aus, als ich habe. Aber irgendwie habe ich damit nie Erfolg.
Genau, also das ist ja auch erst jetzt ein paar Monate alt, ne? Das wird sich halt noch jetzt ein bisschen verfestigen. Deren Problem ist einfach die Produktion, die jetzt stocken. Ne? Also die haben ja darauf gesetzt, dass sie halt Marvel-Serien bringen können und sowas. Alles, das können die dieses Jahr knicken.
Also was ja noch kommt, ist im Herbst die zweite Staffel Mandalorianer.
Ja.
Die bestimmt interessant wird, weil da haben sie ja einiges im Petto, was die Fans bestimmt wieder vor Disney Plus ziehen wird. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass diese ganzen geplanten Marvel-Serien hier Falcon und Winter Soldier oder WandaVision, dass die wie geplant erscheinen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Und die sind aber dringend notwendig, denn ich gebe da Dominik komplett recht. Der Content, den die halt haben, da sind ein paar interessante Sachen dabei und auch so, sag ich mal so, ja, Sachen, für die man sich einen Streaming-Dienst holt. Aber so die erste Staffel Mandalorianer ist jetzt auch komplett verfügbar. Die hast du halt, wenn du sie durchbinscht, an einem Abend oder zwei Abende durch. Ja, und dann hast du nicht mehr viel. Ja.
Eigentlich, was jetzt kommen müsste, sehr stark, sind so Animationsserien und Filme, oder? Ich meine, das kannst du alles zu Hause produzieren.
Ja.
wobei Bekannter von mir und Dominik, der hat gesagt, dass er eine Zeit lang Homeoffice gemacht hat und der schneidet halt Sachen. Ja, so Werbespot und so. Und der meinte halt, das Problem ist aber, dass es teilweise solche horrenden Datenmengen sind, die kannst du zu Hause gar nicht verarbeiten. Und jetzt überleg mal bei Pixar oder so, was die für Datenmengen haben müssen. Ich glaube,
Kriegst du eine Satellitenverbindung zu Hause eingerichtet?
Ja, ich glaube, da brauchst du schon ein starkes WLAN.
Ja, gut, hier in Deutschland hast du damit dann eh keine Möglichkeit, glaube ich.
Nee. Ich gehe mal ins Homeoffice auf dem Dorf, ja, viel Spaß.
Wobei man muss jetzt auch festhalten, wir haben ja, das ist jetzt auch relativ aktuell, die News, der berühmt-berüchtigte Zack Snyder-Cut von Justice League wird ja dann jetzt über HBO Max kommen. Und ich glaube, wir sind uns schon einig, dass das auch eine Auswirkung der Krise ist, ne? Also beziehungsweise, weil HBO Max jetzt eben auch Content-Engpässe hat, bereits schon zum Start, ne?
Auf jeden Fall. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, also wir sind ja schon so ein bisschen im Ausblick, ne? Also Stu hatte schon gesagt, dass irgendwann Anfang des nächsten Jahres wir davon ausgehen können, hoffentlich, dass es zumindest einen Impfstoff gibt, dass wir irgendwie irgendwas haben, dass halt gesagt wird, okay, Leute, ihr könnt wieder halbwegs normal leben erstmal, und dass das wieder anläuft. Genau, aber was halt ein Problem ist, das Verlustjahr ist da. Also auch die großen Studios, als vor allen Dingen natürlich auch die kleineren, die großen werden es wegstecken können, aber auch die werden, beziehungsweise die Produzentinnen und Produzenten werden, genauer darauf gucken, was denn jetzt demnächst so produziert und gemacht wird. Und ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren schon verstärkt Franchises und sichere Nummern und Comic-Verfilmungen. Und das wird jetzt natürlich weitergehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sagen wird, nächstes Jahr im Frühjahr, boah, ich nehme jetzt hier mal 300 oder 200 Millionen in die Hand und produziere mal irgendwas ganz Unbekanntes. Sondern wir bekommen, glaube ich, eher mehr vom Gleichen.
Ja, noch mehr.
Genau.
Und es wird dann aber immer weniger Gegengewichte dazu geben. Stichwort sowas wie A24. Weil die durch die Krise völlig untergehen werden. Das sind schon echt keine schönen Aussichten, sage ich ganz ehrlich, weil das Mainstream-Kino ist eigentlich schon überlaufen genug mit Monokultur an einigen Stellen. Das muss man einfach mal so sagen.
Also ich glaube auch, dass diese, so hart es klingt, diese Corona-Krise vielleicht die Independent-Branche beflügelt. Das könnte ich mir das vorstellen. Denn ich glaube, kleinere Filme als VOD rauszubringen oder zeitgleich VOD und Kinostart, das ist machbarer als halt eben James Bond.
Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ja das. Und ja. Ich meine, es zeigt sich ja jetzt schon, Michael Bay produziert jetzt einen Pandemie-Thriller namens Songbird. Und der wird halt in den nächsten Wochen beginnen die Dreharbeit in Los Angeles. Es wird beschrieben als ein Lockdown-Thriller und der wird halt gedreht während des Lockdowns. Und wie gesagt, das ist schon schräg. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, Gott, was soll das? Jetzt haben wir hier die Corona-Krise. Wer will denn bitte einen Thriller über die Corona-Krise? Wir sind doch froh, wenn wir das durchhaben, aber ja. Es gab auch relativ, zügig nach dem Zweiten Weltkrieg Filme über den Zweiten Weltkrieg. Ist halt einfach so.
Wobei das ja auch absurd ist, dass Michael Bay da jetzt der Vorreiter wird und den ersten Film während und über die Corona-Krise dreht.
Ja, noch vor Steven Soderbergh.
Er produziert ihn nur, wohlgemerkt, ne? Also gesagt, man liest immer mal wieder, dass er den dreht. Aber er produziert ihn nur. Der Regisseur ist ein gewisser, glaube ich, Adam Mason. Der hat vorher halt so Direct-to-DVD-Horror-Sachen gemacht.
Ja, passt doch. Michael Bay hat auch die Purge-Reihe produziert, von daher. Also, ja.
Aber es ist trotzdem absurd.
Natürlich. Explodierende Coronaviren auf den Straßen.
Okay, das würde ich mal angucken.
Nicht nur du.
Ja.
Ach Gott, ja.
Habt ihr noch was? Ich glaube, wir haben mittlerweile wieder einiges abgeklappert.
Also ich habe nichts mehr. Ich würde nur gern sagen, dass wir würden unglaublich gerne auch mal wieder Podcasts über Filme machen oder so. Ja. Und nicht nur über Streamingdienste und Corona, aber de facto ist es halt gerade so, dass das die zwei größten Themen sind, weil wir haben halt immer diese Krise und die, ich nenne es mal, manipuliert das Kino. Das wiederum den Streaming-Markt beflügelt.
Wir hätten ja auch jetzt bald die Kinovorschau fürs zweite Halbjahr gemacht.
Oh, ungelogen. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal so durch Zufall bin ich auf unserem Podcast gelandet. Von Anfang des Jahres, unsere Halbjahresvorschau. Und ich sag mal so, bis März war's gut. Ey, ganz ehrlich, also wir machen garantiert keine Halbjahresvorschau.
Und wenn, dann geht die 2 Minuten, ne?
Kommt der Bond oder kommt der nicht?
Und ich bin mir sehr sicher, weil wir ja immer das Glück haben, wenn dieser Podcast dann aufgenommen und bearbeitet ist und dann online geht, das dauert ja immer so ein paar Tage, bis er dann wirklich bei euch dann landet, glaube ich, dass wir wahrscheinlich dann morgen früh dann die Nachricht bekommen, ja, Tenet kommt dann und dann.
Ja.
Und Corona-Impfung ist jetzt möglich. Ja, danke Bill Gates.
Ja. Ich freue mich schon auf meinen Mikrochip. Ja.
Ich freue mich auch auf die neue Weltordnung. Aber die sollte doch eigentlich letzte Woche kommen. Habe ich irgendwie verpasst.
Aber ganz ehrlich, wenn Bill Gates wirklich Mikrochips einpflanzt, ich hoffe, das wird dann nicht sowas wie Vista oder so.
Ja, das wird ständig abstürzen. Ja. Funktioniert
das Ganze? Das Ganze ist doch nur eine Maßnahme. Ihm reicht es nicht mehr, die Daten der Windows-Nutzer zu kriegen. Er will jetzt auch die Apple-Kunden haben. Das ist es doch eigentlich bloß.
Ja.
Die Frage ist, will man die Daten von denen
haben? Wie war es beim Bohemian Browser Ballett? Willst du auch den Chip haben? Nee, ich warte, bis es den von Apple gibt.
Ja, sehr gut. Ja.
Sehr schönes Schlusswort. Ja.
Gut, ich glaube, was man schon. Ja. Aber ich glaube, was man am Ende definitiv sagen kann, ist, dass Kino weiter existiert. Mhm. Ne? Also das Kino wird nicht weggehen, wegsterben, weil es einfach, es ist ein Kulturgut. Also nicht nur die Filme an sich, sondern auch das Kino an sich. Und das existiert schon seit über 100 Jahren.
Ja. Wobei ich sagen muss, diese Diskussion, Kino wird sterben, die gibt's ja, ich glaube, seitdem die VHS aufkam.
Ja, ne? Genau.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es doch nie so ernst war wie jetzt gerade.
Ja.
Das glaube ich
also
schon.
Also ich glaube, es wird viel passieren, genau.
Aber ich als großer Kinofreund, nicht nur als Filmfan, sondern als Kinofreund, der es wirklich liebt, im Kino zu sitzen und einen Film zu gucken, ich vermisse das einfach total. Und ich habe gerade eben gesagt, dass ich natürlich jetzt nicht mit Maske ins Kino gehen möchte, aber wenn es längere Zeit so ist, dann werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Aber für mich gehört halt Kino, es gibt halt zwei Arten von Kino für mich. Einmal das Kino so für mich, wo ich halt hingehe und mir einen Film angucke, sei es jetzt eine Presseaufführung oder einfach so für mich. Und halt auch das Kino mit Freunden. Und gerade das Kino mit Freunden vermisse ich wirklich sehr.
Ja, ja, das wird erstmal auf lange Sicht noch größeres No-Go sein, einfach, ne?
Ja. Vielleicht gehen wir ja bald dann mit VR ins Kino. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Oh je.
Ja. Ich würde sagen, das gibt noch einen vierten Cast her.
Oder warte mal, wenn man mit Maske ins Kino noch ins Kino darf und die Leute beschweren sich so, boah, mit Maske im Kino so lange, das halte ich nicht aus. Das könnte die Stunde von Quibi Cinema sein.
hochkant bleiben. Ja.
Möchten die gerade mal Querformat oder Hochkant?
Ich hatte hier, ich habe ja hier Westworld zuletzt geguckt und da war es total merkwürdig, da wurde ein Fernseher gezeigt und der war im Hochkantformat. Und da habe ich mir wirklich gedacht, hat sich jetzt Quibi als einziger Streamingdienst weltweit durchgesetzt in dieser Zukunft.
Ah. Ja, kannst mal sehen, wie scheiße das dann wird.
Ja, genau. Aber gut, lass uns nicht über Quibi reden, lass uns über das Auf Wiedersehen reden.
Ja, genau. Ich bedanke mich wieder bei euch. Hat Spaß gemacht, auch wenn das ein blödes Thema das nervt mich wirklich mittlerweile, das Thema.
Wen nervt es nicht, Thomas?
Ich bin dafür, beim nächsten Cast machen wir so einen nackte Kanone-Cast und reden einfach nur 2 Stunden lang über nackten Kanonen, die besten Szenen. Das kommt immer gut, das heitert auf.
Oh ja, da bin ich dafür.
Okay.
Ja. Da bin ich sowas von dafür. Ja. Ich habe ihn gerade erst wieder Anfang des Jahres geguckt.
Übrigens, kurzer Tipp, dann lasse ich auch reden. Auf Netflix gibt's gerade Airplane, also die verrückte Reise in einem, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Ja, ja. Ach, auch großartiger Film. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr derzeit dann ins Kino gehen würdet unter der jeweiligen Auflagen und wann ihr denkt, wann dann die Blockbuster zurückkehren und wann das Kino zurückkehren wird in seiner bisherigen Form, wie es früher mal war und was sich so alles verändern würde, das würde uns sehr interessieren. Ansonsten liked, kommentiert, teilt uns und ich sage schon mal Tschüss.
Verbreitet die Kunde. Ciao, ciao.
Das war jetzt irgendwie seltsam, das von Dominik zu hören. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.